Goethe-Institut. Goethe-Zertifikat C2. Großes deutsches Sprachdiplom.
Modellsatz.
Hören. In diesem Modul hören Sie mehrere Texte. Bearbeiten Sie bitte die dazugehörigen Aufgaben. Vor den Hörtexten gibt es Pausen, in denen Sie die Aufgaben lesen können. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Markieren Sie Ihre Lösungen während des Hörens zuerst auf dem Aufgabenblatt. Am Ende des Moduls Hören haben Sie 3 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Die CD wird jetzt gestoppt. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese bitte jetzt. Während der Prüfung ist das nicht mehr möglich. Hören Teil 1. Sie hören 5 Ausschnitte aus Radiosendungen zu verschiedenen Themen. Zu jedem Ausschnitt gibt es 3 Aufgaben. Entscheiden Sie, ob die Aussagen mit dem Textinhalt übereinstimmen oder nicht. Kreuzen Sie an. Sie hören die Texte einmal. Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Bericht über Textilien. Sehen Sie sich die Aufgaben 1 bis 3 an und lesen Sie auch das Beispiel.
Am Handel mit Altkleidern sind Hilfsorganisationen und andere Firmen beteiligt. Er gilt als ein Millionengeschäft. Seit neuestem sollen nun auch die Verbraucher in Deutschland an diesem lukrativen Geschäft teilhaben. Die Firma Soex aus Schleswig-Holstein, die sich selbst als Weltmarktführer im Bereich Textilrecycling bezeichnet, hat zusammen mit bisher 4 Einzelhandelsketten ein Rücknahmesystem eingeführt, bei dem die Rückgabe getragener Kleidung mit Rabatten honoriert wird. Soex glaubt an einen Erfolg seines Systems, da die Deutschen dem Recycling positiv gegenüberstehen. Nach Aussage eines Vorstandsmitglieds ist es das Ziel des Unternehmens, alle gesammelten Textilien zu verwerten. Ein Teil wird unter anderem in Dämm- und Polstermaterial für die Autoindustrie umgewandelt. Wenig abgenutzte Kleidungsstücke werden nach Asien, Afrika oder Osteuropa exportiert, wo sie in Secondhand-Läden wieder verkauft werden. Manche dieser Geschäfte gehören zum Soex-Konzern. Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz sehen in Soex eine Konkurrenz zu ihren eigenen Altkleidersammlungen, denn auch sie möchten im Einzelhandel sammeln. Ein Sprecher des Roten Kreuzes bestätigte, dass bereits mit einzelnen Unternehmen versucht werde, ein Rücknahmesystem aufzubauen. Prinzipiell sei das Sammeln zu begrüßen. Negativ werde es aber dann, wenn nur noch kommerzielle Zwecke verfolgt würden. Dies stehe im Gegensatz zu dem Ziel seiner Organisation, mit den Spenden zu helfen.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Radiobericht über die Wohnsituation von Studenten. Sehen Sie sich die Aufgaben 4 bis 6 an.
»180.000 öffentliche Wohnheimplätze gibt es bundesweit. Dazu kommen noch einmal etwa 45.000 von privaten Trägern und Kirchen. Nach Meinung des Deutschen Studentenwerks sind das nicht genug. Wenn man davon ausgeht, dass jeder 4. Studienanfänger bevorzugt in ein Wohnheim ziehen würde, bräuchte man bei rund 90.000 Erstsemestern mehr als 20.000 freie Plätze.« Vor allem im Wintersemester, denn durch die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge hat sich der Studienbeginn fast komplett auf den Oktober verlagert. Kritisch wird es kurz vor Semesterbeginn, vor allem in Ballungsräumen oder in den klassischen Studentenstädten wie Freiburg und Heidelberg. Zur Verschärfung der Lage trägt neuerdings bei, dass das Studium bei Abiturienten an Attraktivität gewinnt und vermehrt junge Leute an die Unis strömen. Und auch wenn dank Regelstudienzeit und Studiengebühren die Zahl der Langzeitstudenten abgenommen hat, kompensiert das den Zuwachs nicht. Vielerorts wirbt darum das Studentenwerk schon mit Anzeigen, Aufrufen und Plakaten bei Haus- und Wohnungsbesitzern um Zimmer und Wohnungen für Studenten.
Sie hören jetzt einen Teil einer Radiosendung, in der zwei Bücher vorgestellt werden. Sehen Sie sich die Aufgaben 7 bis 9 an.
Die deutsche Teilung, dann der Fall der Berliner Mauer 1989 mit der Wiedervereinigung Deutschlands im Gefolge, beschäftigt immer wieder die Historiker. Neu auf dem Markt sind zwei Bücher mit identischem Titel, Die Mauer. Auf nicht ganz 600 Seiten geht der britische Historiker Frederick Taylor nicht nur auf die Zeit vor und nach dem Mauerbau ein. Er holt weit aus und schildert auch, wie Berlin entstand, aufblühte und im Zweiten Weltkrieg in Trümmer fiel. Das Besondere des Buches macht aus, dass Taylor Geschichten von Berlinern in sein Werk einbaut, auf die er während seiner Recherchen gestoßen ist. So entsteht ein lebendiges Bild der Zeit, des Alltagslebens und auch der persönlichen Tragödien, die sich an der Mauer abspielten. Mit circa 200 Seiten ist das Buch des Heidelberger Historikers Edgar Wolfrum wesentlich kürzer gehalten. In einer etwas professoralen, aber dennoch knappen und gut verständlichen Sprache geht er auf die Vorgeschichte des Mauerbaus und die Reaktionen der westlichen Welt ein. Größeren Raum gibt er dann dem Fall der Mauer selbst und wie sich dieses Ereignis auf die gesamte Weltpolitik auswirkte.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus Wirtschaftsmeldungen im Radio. Sehen Sie sich die Aufgaben 10 bis 12 an.
Der Kampf der Markenartikelhersteller um Köpfe, Herzen und Portemonnaies der Konsumenten scheint erfolgreich zu sein. Einer gerade veröffentlichten Umfrage zufolge antworteten 43% der Befragten, dass sie viel von Markenprodukten hielten. Sie seien so etwas wie Wegweiser oder Leuchttürme, würden helfen, sich in der wahren Welt zurechtzufinden. Bei den über 30-Jährigen wird der Griff zu Markenprodukten in der Regel mit der erwarteten höheren Qualität begründet. Jüngere verbinden mit Marken eher so etwas wie ein Erlebnis. Man beschreibt sie mit Worten aus der Gefühlswelt. Sie sind cool, sympathisch und die Werbung macht an. Aus beiden Gründen, Qualität und Image, sind die Verbraucher auch bereit, mehr Geld für einen Markenartikel hinzulegen. Dass Verbraucherzentralen und Warentester bei ihren Untersuchungen immer mal wieder feststellen, dass manche Markenprodukte sich qualitativ nicht von namenlosen Produkten abheben, eventuell sogar in derselben Fabrik hergestellt werden, erschüttert die Markenanhänger nicht. 16% haben sogar ein ganz besonderes Argument für die Marke zur Hand. Sie sei einfach interessanter als die Nicht-Marke.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus einer Sendereihe über Berufe im Filmgeschäft. Filmcutter. Sehen Sie sich die Aufgaben 13 bis 15 an.
V. Filmschauspieler stehen im Scheinwerferlicht, schreiten über den roten Teppich. Regisseure werden gelobt für ihre sichere Hand, ihre genialen Einfälle. Doch ohne ihr Team im Hintergrund wären sie aufgeschmissen. Maskenbildner, Kostümbildner, Beleuchter, Kameraleute, Drehbuchautoren. Ohne sie geht gar nichts. Und erst recht nicht ohne die Cutter, die Leute also, die aus den unendlichen Metern abgedrehten Filmmaterials den endgültigen Film schneiden. Die Filmcutterin Magda H. hat schon mit namhaften Regisseuren gearbeitet. Sie findet ihre Arbeit ausgesprochen wichtig.
Natürlich ist es nicht so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass der Film im Schneideraum neu entsteht. Ich erfinde ja auch keine neuen Dialoge oder Figuren. Und natürlich verändere ich auch nichts an der Handlung oder fummel gar am Drehbuch rum. Dennoch gebe ich dem Film erst seine Struktur, sein Tempo. Ja, man könnte eigentlich sagen, seine Energie. Es ist so ein bisschen wie bei der Musik. Ich bestimme den Grundton.
Ärgert es Magda manchmal, dass ihre Arbeit so wenig wahrgenommen wird?
Naja, also es ist mal so, ich bin von Natur aus schüchtern. Außerdem stehe ich auch nicht gerne im Mittelpunkt. Ich find's angenehm, wenn ich nach intensiven Gesprächen mit dem Regisseur wieder für mich sein kann. Allein im Schneideraum zu arbeiten und das Besprochene umzusetzen, das gefällt mir. Klar interessiert mich auch Regie, aber die steht derzeit überhaupt nicht an erster Stelle.
Ende Teil 1. Hören Teil 2.
Zwei Studienkollegen, Silvia und Markus, unterhalten sich über Einrichtungsstile und deren Wandel. Entscheiden Sie, ob die Meinungsäußerung nur von einem Sprecher stammt oder ob beide Sprecher in ihrer Meinung übereinstimmen. Es gibt nur eine richtige Lösung. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich die Aufgaben 16 bis 20 an und lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 30 Sekunden Zeit.
Du, Silvia, ich habe da gerade jemanden kennengelernt, ne?
Aha.
Pass auf, der ist Kulturwissenschaftler, ne? Und dieser Kulturwissenschaftler, der befasst sich mit Wohnungseinrichtungen und dem Wohnverhalten der Menschen.
Ich wusste gar nicht, dass sich Kulturwissenschaftler mit sowas befassen.
Ja, meinst du ich? Von sowas habe ich noch nie gehört.
Ja, aber warte mal, ist es nicht so, dass es bei den Kulturwissenschaftlern darum geht, wie sich die Menschen in ihre Lebenswelt integrieren? Also, wie sie sie gestalten? Ich meine, da liegt's doch eigentlich nahe, sich mit dem Wohnen zu beschäftigen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man anhand von Einrichtungsstilen ganz gut rausfinden kann, was für einen Menschen man vor sich hat. Ja, und vielleicht auch, wie jemand zur Gesellschaft steht. Und wie er in ihr steht, was den sozialen Status anbelangt.
Na ja.
Weil wohnen muss ja schließlich jeder.
Ja, klar. Aber sag mal, meinst du wirklich, dass man da eindeutige Rückschlüsse ziehen kann?
Mhm.
Weißt du, ich glaube eher, dass cleveres Marketing oder das sich ständig wandelnde Angebot diese Bedürfnisse weckt.
Och, weiß ich nicht.
Naja, was ich meine ist, das sind gar nicht wir oder unsere Einstellung zum Leben, die da beim Möbelkauf entscheiden, oder? Ich meine, wir werden da eher ferngesteuert.
Naja, da kann ja was Wahres dran sein, aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir viel mehr Entscheidungsfreiheit haben, als du das jetzt unterstellst.
Wieso?
Also, bleiben wir mal beim Wohnen. Es ist doch klar, dass man ab und zu mal was Neues will. Und das kann sich ja auch zufällig entwickeln, weiß ich nicht. Auf Reisen. Du nimmst Einflüsse mit, bringst was von unterwegs mit und schon bekommt deine coole Wohnung was Ethnomäßiges.
Ethno? Sag mal, meinst du jetzt etwa meine Wohnung oder was?
Nein, nicht unbedingt. Aber es kommt doch oft vor, dass man sich schlicht und einfach an bestimmten Dingen satt gesehen hat. Ja, manchmal musst du vielleicht was ändern, weil sich dein Leben geändert hat. Du ziehst um, du gründest eine Familie, du kommst beruflich voran.
Okay, okay.
Ja, oder was weiß ich.
Okay, im letzten Punkt, da will ich dir gar nicht widersprechen. Der Wohnstil entwickelt sich wohl parallel zu den Bedingungen, unter denen wir leben.
Ja, würde ich sagen.
Also als Familienvater zum Beispiel mit Kleinkind, da kann ich nicht alles in den offenen Regalen verstauen, das ist klar.
Nee, natürlich nicht.
Und zum seriösen Geschäftsmann, da passt natürlich nicht mehr die schreiend bunte Tapete im 70er-Jahres-Stil, das ist auch
nee.
Klar. Also du entwickelst dich weiter und setzt irgendwann andere Schwerpunkte und so.
Oh, da kommt mir ein Gedanke. Heißt denn dieser Übergang vom Studentenleben zum Berufsleben dann eigentlich auch, dass ich fürs Wohnen unheimlich viel Geld ausgeben muss? Also ich meine, wenn ich vorwärts kommen will?
Naja, also zum Nulltarif kriegst du deine schöne Einrichtung logischerweise nicht.
Naja, komm, ich meine...
Du musst ja nicht alles gleich in den teuersten Läden kaufen. Ein paar Einzelteile machen da schon was her. Ja. Auf die richtige Kombination kommt's halt an. Und damit sehr auf deinen Geschmack.
Ah. Moment, willst du damit andeuten, dass erst eine relativ teure Einrichtung eine Wohnung gemütlich macht und atmosphärisch schafft? Warte mal. Weil ich könnte dir nämlich andere Beispiele zeigen und da trifft das überhaupt nicht zu.
Ich habe jetzt gar nicht von Gemütlichkeit geredet.
Ja, indirekt schon.
Nein,
doch.
Pass auf, was ich meine, ist eine bestimmte Art der Repräsentation, die mit einem bestimmten beruflichen Status verbunden ist. Das hat doch jetzt mit Gemütlichkeit erstmal überhaupt nichts zu tun.
Doch, finde ich schon.
Diese Gemütlichkeit, die kann jemand mit dem gewissen Händchen mit fast nichts zaubern. Versteh mich nicht falsch. Ich bin fest der Meinung, dass schönes Wohnen nicht allein durch Geld zu schaffen ist. Im Gegenteil. Es gibt viele Leute mit einer Menge Kohle, aber die sind in Sachen Einrichtung total unsicher.
Oh ja.
Ja, und die verlassen sich auf fremden Rat und haben dann ein totales Durcheinander von Stilen. Weißt du, wie ich meine? Hey, weißt du was? Vielleicht sollte man mal Möblierungskurse anbieten.
Möblierungskurse,
genau.
Obwohl, stimmt, du hast recht. Eigentlich fehlt die ästhetische Bildung. Ich meine, schon in der Schule kommt meiner Ansicht nach der Kunstunterricht viel zu kurz.
Zum Beispiel?
Schau dir mal in irgendwelchen Fernsehfilmen die Einrichtung an.
Ende Teil 2. Hören Teil 3.
Sie hören ein Interview mit dem Klimaforscher Wilhelm Kuttler. Kreuzen Sie bei den Aufgaben 21 bis 30 die richtige Lösung an. A, B oder C. Es gibt nur eine richtige Lösung. Sie hören das Gespräch zweimal. Sehen Sie sich die Aufgaben 21 bis 30 an und lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 2 Minuten Zeit.
Herr Kuttler, Sie sind Professor für angewandte Klimatologie und Landschaftsökologie an der Universität Duisburg-Essen.
Ja.
Es hat doch jeder schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er von der Stadt aufs Land fährt, dass es sich dort kühler anfühlt. Wie kommt denn das?
Also, das ist das Stadtklima und hier speziell der sogenannte Wärmeinsel-Effekt. Mhm. Wir haben in Städten wie Essen oder München schon Differenzen zwischen Stadt und Land von bis zu 10 Grad gemessen.
Ja, und wie entsteht denn dieser große Unterschied?
Städte fangen mehr Sonnenenergie ein als das Umland. Sie speichern sie besser und länger und führen die Wärme dann schlechter ab. Deshalb ist es im Sommer in Städten eher schwül oder, wie wir sagen, wärmebelastet.
Aha. Und warum speichern die Städte die Energie so viel besser?
Wie bitte?
Wie kommt es denn, dass die Städte die Energie so viel besser speichern?
Der Boden einer Stadt ist stark versiegelt, also mit Teer, Beton und Stein abgedeckt. Das wiederum verändert die Fähigkeit des Bodens, Wärme zu speichern und weiterzuleiten. Außerdem kann die Stadt nicht auf natürliche Weise abkühlen, weil Regenwasser in Gullis abfließt und unterirdisch abtransportiert wird. Verdunstungskälte entsteht also erst gar nicht.
Und das macht schon 10 Grad aus.
Es geht sogar noch weiter. Pflanzen verbrauchen Energie, mit der sie Wasser in Wasserdampf umwandeln, der wiederum in die Atmosphäre transportiert wird. Sind weniger Pflanzen in einer Stadt, wirkt mehr Strahlungsenergie auf Städte ein. Aus Platzmangel hat man in der Vergangenheit ohne Rücksicht auf Klimaeffekte die Städte immer dichter bebaut und damit Gärten und anderes Grün vernichtet oder auch Bäche und Flüsse zugeschüttet. Weniger Bäume bedeuten aber weniger Schatten, der vor Strahlung schützt. Außerdem gibt es weniger sogenannte Kaltluftbildungsflächen, also Parks, Wiesen, Seen. Breite asphaltierte Straßen hingegen speichern sehr viel Wärme.
Gibt's denn da eventuell noch etwas, was zum Wärmeinsel-Effekt beiträgt?
Anthropogene Wärme, also Wärme, die vom Menschen abgegeben und durch das menschliche Wirtschaften freigesetzt wird. Der Mensch muss eine gewisse Körpertemperatur aufrechterhalten, ungefähr 37 Grad. Mhm. Dazu wird Energie verbraucht, die auch an die Umgebung abgegeben wird. Das sind pro menschlichen Körper etwa 200 Watt. Alle gewerblichen, technischen, industriellen Prozesse geben immer auch irgendwie Wärme ab. Aber weder die noch unsere 200 Watt spielen eine große Rolle.
Sondern?
Kühlung und Heizung. Das kann bis zu 40% der anthropogenen Wärme ausmachen. In Tokio muss man runterkühlen, bei uns im Winter heizen. Diese Wärme gelangt trotz aller Bemühungen um Dämmung irgendwann nach draußen. In Städten wie New York oder Tokio wird der Stadtklimaeffekt noch dadurch verstärkt, dass dort fast jeder Raum klimatisiert ist. Die warme Innenluft wird nach draußen gepumpt. Die Klimaanlagen selbst verbrauchen dabei Strom, produzieren also noch Abwärme.
Mhm. Aber in Deutschland sind Klimaanlagen bisher kaum verbreitet.
In Bürogebäuden werden sie bedauerlicherweise trotzdem benutzt. Aus architektonischen Gründen werden seit Jahren Bürogebäude gebaut, die verglast sind. Das ist für das Klima nicht sehr vorteilhaft. Diese Glasfassaden, zumindest die älteren, lassen Sonnenstrahlen durch das Glas, um den Innenraum zu erhellen. Die entsprechende Wärme bleibt aber auch drin. Und was hilft gegen die Wärme? Eine Klimaanlage.
Wollen Sie damit sagen, Stadtklima schadet also den Menschen?
Je nachdem. In einer Stadt wie Helsinki, die in winterkalten Gebieten liegt und wenig Luftverschmutzung hat, ist das Stadtklima sicher für die Menschen ein Segen. Dort sind dann im Winter die Temperaturen nicht so niedrig. Aber in Städten, deren Luft sehr stark belastet ist und die nicht über die Infrastruktur verfügen wie Industrieländer, also zum Beispiel Mexico City, ist das natürlich eine Qual.
Und wie ist es denn mit den nördlichen Städten, mit dem Schnee?
In diesen Städten erleben wir wesentlich weniger Tage mit einer geschlossenen Schneedecke als im Umland. In den Städten ist es einfach zu warm.
Ist doch eigentlich gut. Da muss man immerhin im Winter nicht so oft Schnee räumen.
Ein Doktorand hat tatsächlich die finanziellen Auswirkungen der Stadtklimaeffekte untersucht. Die Stadt Essen beispielsweise spart Geld, weil sie weniger für Winterdienste ausgeben muss. Es passieren weniger Verkehrsunfälle, weil es seltener glatte Straßen gibt. Aber das gilt heute. Wird es noch wärmer, wird die Ersparnis zunichte gemacht, wenn sich die Menschen Klimaanlagen anschaffen.
Herr Kuttler, könnte man also sagen, je größer die Stadt, desto größer der Wärmeinsel-Effekt?
Nein, nicht unbedingt. Essen ist zum Beispiel eine typische Schrumpfungsstadt. Hier lebten vor einigen Jahren noch 620.000 Menschen. Jetzt sind wir bei 580.000 Einwohnern. Trotzdem nimmt der Wärmeinsel-Effekt zu.
Und woran liegt das?
Naja, wir haben ein höheres Wärmebedürfnis. Keiner will bei 18 Grad im Wohnzimmer sitzen. Jeder will immer warm Wasser zur Verfügung haben. Und vor 50 Jahren kamen im statistischen Mittel auf eine Person 20 Quadratmeter Wohnfläche. Heute sind es 50. Solche Wohnungen müssen warm gehalten werden.
Und wie verringert man Stadtklimaeffekte?
Ganz klar. Energie sparen. Häuser begrünen. Eine Hausbegrünung beispielsweise mit Efeu schafft eine sehr gute Wärmedämmung, weil die Luft zwischen Wand und Efeu meistens steht und dadurch sehr gut isoliert. Dort, wo die Sonne stark strahlt, im Süden vor allem, sollten die Fenster besser verschattet werden. Also Jalousien davor. Dann weniger mit dem Auto fahren. Das produziert nämlich nicht nur Abgase, sondern auch Wärme. Jeder weiß das. Dann müsste man die Städte anders bauen. Das ist natürlich hier vom Schreibtisch aus wunderbar zu sagen. Wie immer ist die Umsetzung das Problem. Finanziell und natürlich auch politisch.
Nun würde mich natürlich interessieren, wie Sie eine Stadt planen würden.
In Deutschland würde ich sehr aufgelockert bauen. Lichte Straßen mit schattenspendenden Bäumen an den Straßenrändern. Mhm. Die dürfen aber oben nicht zusammenwachsen, sonst können Wärme und Abgase nicht abziehen. Grünschneisen müssen in die Stadt führen. Den Autoverkehr würde ich, soweit es geht, ausschalten durch ein U-Bahn-System. Ich würde Gewässer in die Stadt integrieren. Die Häuser sind bewachsen, die Hauswände begrünt. Und man sollte so bauen, dass die Menschen keine langen Wege haben, um zur Arbeit zu kommen und den Einkauf zu machen.
Ich danke Ihnen, Herr Kuttler, dass Sie sich so früh am Morgen schon Zeit genommen haben.
Gerne.
Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal.
Herr Kuttler, Sie sind Professor für angewandte Klimatologie und Landschaftsökologie an der Universität Duisburg-Essen.
Ja.
Es hat doch jeder schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er von der Stadt aufs Land fährt, dass es sich dort kühler anfühlt. Wie kommt denn das?
Also, das ist das Stadtklima und hier speziell der sogenannte Wärmeinsel-Effekt. Mhm. Wir haben in Städten wie Essen oder München schon Differenzen zwischen Stadt und Land von bis zu 10 Grad gemessen.
Ja, und wie entsteht denn dieser große Unterschied?
Städte fangen mehr Sonnenenergie ein als das Umland. Sie speichern sie besser und länger und führen die Wärme dann schlechter ab. Deshalb ist es im Sommer in Städten eher schwül oder, wie wir sagen, wärmebelastet.
Aha. Und warum speichern die Städte die Energie so viel besser?
Wie bitte?
Wie kommt es denn, dass die Städte die Energie so viel besser speichern?
Der Boden einer Stadt ist stark versiegelt, also mit Teer, Beton und Stein abgedeckt. Das wiederum verändert die Fähigkeit des Bodens, Wärme zu speichern und weiterzuleiten. Außerdem kann die Stadt nicht auf natürliche Weise abkühlen, weil Regenwasser in Gullis abfließt und unterirdisch abtransportiert wird. Verdunstungskälte entsteht also erst gar nicht.
Und das macht schon 10 Grad aus.
Es geht sogar noch weiter. Pflanzen verbrauchen Energie, mit der sie Wasser in Wasserdampf umwandeln, der wiederum in die Atmosphäre transportiert wird. Sind weniger Pflanzen in einer Stadt, wirkt mehr Strahlungsenergie auf Städte ein. Aus Platzmangel hat man in der Vergangenheit ohne Rücksicht auf Klimaeffekte die Städte immer dichter bebaut und damit Gärten und anderes Grün vernichtet oder auch Bäche und Flüsse zugeschüttet. Weniger Bäume bedeuten aber weniger Schatten, der vor Strahlung schützt. Außerdem gibt es weniger sogenannte Kaltluftbildungsflächen, also Parks, Wiesen, Seen. Breite asphaltierte Straßen hingegen speichern sehr viel Wärme.
Gibt's denn da eventuell noch etwas, was zum Wärmeinsel-Effekt beiträgt?
Anthropogene Wärme, also Wärme, die vom Menschen abgegeben und durch das menschliche Wirtschaften freigesetzt wird. Der Mensch muss eine gewisse Körpertemperatur aufrechterhalten, ungefähr 37 Grad. Mhm. Dazu wird Energie verbraucht, die auch an die Umgebung abgegeben wird. Das sind pro menschlichen Körper etwa 200 Watt. Alle gewerblichen, technischen, industriellen Prozesse geben immer auch irgendwie Wärme ab. Aber weder die noch unsere 200 Watt spielen eine große Rolle.
Sondern?
Kühlung und Heizung. Das kann bis zu 40% der anthropogenen Wärme ausmachen. In Tokio muss man runterkühlen, bei uns im Winter heizen. Diese Wärme gelangt trotz aller Bemühungen um Dämmung irgendwann nach draußen. In Städten wie New York oder Tokio wird der Stadtklimaeffekt noch dadurch verstärkt, dass dort fast jeder Raum klimatisiert ist. Die warme Innenluft wird nach draußen gepumpt. Die Klimaanlagen selbst verbrauchen dabei Strom, produzieren also noch Abwärme.
Mhm. Aber in Deutschland sind Klimaanlagen bisher kaum verbreitet.
In Bürogebäuden werden sie bedauerlicherweise trotzdem benutzt. Aus architektonischen Gründen werden seit Jahren Bürogebäude gebaut, die verglast sind. Das ist für das Klima nicht sehr vorteilhaft. Diese Glasfassaden, zumindest die älteren, lassen Sonnenstrahlen durch das Glas, um den Innenraum zu erhellen. Die entsprechende Wärme bleibt aber auch drin. Und was hilft gegen die Wärme? Eine Klimaanlage.
Wollen Sie damit sagen, Stadtklima schadet also den Menschen?
Je nachdem. In einer Stadt wie Helsinki, die in winterkalten Gebieten liegt und wenig Luftverschmutzung hat, ist das Stadtklima sicher für die Menschen ein Segen. Dort sind dann im Winter die Temperaturen nicht so niedrig. Aber in Städten, deren Luft sehr stark belastet ist und die nicht über die Infrastruktur verfügen wie Industrieländer, also zum Beispiel Mexico City, ist das natürlich eine Qual.
Und wie ist es denn mit den nördlichen Städten, mit dem Schnee?
In diesen Städten erleben wir wesentlich weniger Tage mit einer geschlossenen Schneedecke als im Umland. In den Städten ist es einfach zu warm.
Ist doch eigentlich gut. Da muss man immerhin im Winter nicht so oft Schnee räumen.
Ein Doktorand hat tatsächlich die finanziellen Auswirkungen der Stadtklimaeffekte untersucht. Die Stadt Essen beispielsweise spart Geld, weil sie weniger für Winterdienste ausgeben muss. Es passieren weniger Verkehrsunfälle, weil es seltener glatte Straßen gibt. Aber das gilt heute. Wird es noch wärmer, wird die Ersparnis zunichte gemacht, wenn sich die Menschen Klimaanlagen anschaffen.
Herr Kuttler, könnte man also sagen, je größer die Stadt, desto größer der Wärmeinseleffekt?
Nein, nicht unbedingt. Essen ist zum Beispiel eine typische Schrumpfungsstadt. Hier lebten vor einigen Jahren noch 620.000 Menschen. Jetzt sind wir bei 580.000 Einwohnern. Trotzdem nimmt der Wärmeinseleffekt zu.
Und woran liegt das?
Naja, wir haben ein höheres Wärmebedürfnis. Keiner will bei 18 Grad im Wohnzimmer sitzen. Jeder will immer warm Wasser zur Verfügung haben. Und vor 50 Jahren kamen im statistischen Mittel auf eine Person 20 Quadratmeter Wohnfläche. Heute sind es 50. Solche Wohnungen müssen warm gehalten werden.
Und wie verringert man Stadtklimaeffekte?
Ganz klar. Energie sparen, Häuser begrünen. Eine Hausbegrünung beispielsweise mit Efeu schafft eine sehr gute Wärmedämmung, weil die Luft zwischen Wand und Efeu meistens steht und dadurch sehr gut isoliert. Dort, wo die Sonne stark strahlt, im Süden vor allem, sollten die Fenster besser verschattet werden. Also Jalousien davor. Dann weniger mit dem Auto fahren. Das produziert nämlich nicht nur Abgase, sondern auch Wärme. Jeder weiß das. Dann müsste man die Städte anders bauen. Das ist natürlich hier vom Schreibtisch aus wunderbar zu sagen. Wie immer ist die Umsetzung das Problem. Finanziell und natürlich auch politisch.
Nun würde mich natürlich interessieren, wie Sie eine Stadt planen würden.
In Deutschland würde ich sehr aufgelockert bauen. Lichte Straßen mit schattenspendenden Bäumen an den Straßenrändern. Mhm. Die dürfen aber oben nicht zusammenwachsen, sonst können Wärme und Abgase nicht abziehen. Grünschneisen müssen in die Stadt führen. Den Autoverkehr würde ich, soweit es geht, ausschalten durch ein U-Bahn-System. Ich würde Gewässer in die Stadt integrieren. Die Häuser sind bewachsen, die Hauswände begrünt. Und man sollte so bauen, dass die Menschen keine langen Wege haben, um zur Arbeit zu kommen und den Einkauf zu machen.
Ich danke Ihnen, Herr Kuttler, dass Sie sich so früh am Morgen schon Zeit genommen haben.
Gerne.
Ende Teil 3.
Sie haben jetzt 3 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Moduls Hören.